ordnen sie ein bisschen ein für euch. Manchmal reden wir über aktuell gehypte Artists und geben euch Hintergrundinfos. Manchmal machen wir historische Ausflüge durch die Musikgeschichte und Popkultur und reden über wichtigste Artists und Alben aller Zeiten. Und manchmal, das sind ganz besondere, besonders interessante Menschen aus der Musikwelt zu Gast und reden über ihr Leben und über Musik. Heute zum Beispiel Stefan Redelsteiner. Und das hat einen Grund. Vor wenigen Tagen, da ist das Buch Der Problembär erschienen mit dem Untertitel Die Abenteuer des Musikmanagers Stefan Redelsteiner am Rande von Wien, Wander und Wahnsinn. Geschrieben hat das der Musikjournalist Gerhard Stöger, aber eigentlich irgendwie auch Stefan Redelsteiner selbst. Weil das Buch, das ist eine Sammlung an Gedanken und Erinnerungen, erzählt aus Stefans Ich-Perspektive. Da geht es um den zuerst österreichischen Underground und dann eine neue Welle von, vielleicht mag man es sogar, Austropop nennen. Es geht um das Label Problembär Records, das in den Nullerjahren so eines der coolen Indie-Labels in Österreich gewesen ist. Denn nicht nur aus Wien, das Trojanische Pferd oder auch Wander haben da darauf Sachen veröffentlicht. Und Wander, das ist auch ein großes Thema im Buch Der Problembär. Da geht es um Stefan Redelsteiners Rolle als früher Manager der Band und um eine, unter Anführungszeichen, ein bisschen so Entdeckung von Wander. Der Problembär, das sind so ein bisschen die Memoiren von Stefan Redelsteiner geworden, erschienen im Falter Verlag in Kooperation mit der Redelsteiner Daimin Edition. Ich rede jetzt seit über einer Woche mit Leuten nur mehr über dieses Buch, also ganz fix eine absolute Empfehlung. Wenn ihr euch irgendwie für österreichische Musikgeschichte interessiert oder für das Musikbusiness, wenn ihr vielleicht dabei gewesen seid bei den frühen Wanderkonzerten oder in den Bars und Clubs der Nuller- und Zehnerjahre damals, oder wenn ihr einfach eine spannende Geschichte hören wollt über einen Typen, der fast ein bisschen zufällig, aber dann natürlich auch nicht, weil schon sehr clever, Teil der Rock'n'Roll-History des Landes geworden ist, dann ist es was für euch. Wie immer gibt's den Musikpodcast auch in zwei Versionen. Eine gibt's im Radio zu hören. Heute empfehle ich aber ganz besonders unsere Langversion. Die gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt, unter dem Namen Generation Sound. Weil da gehen wir ganz, ganz ausführlich ins Detail, in der Extended Edition quasi. Viel Spaß mit der Folge. Stefan Redelsteiner im FM4 Musikpodcast.
We are Generation Sound.
Deinen Thron und schaust auf diesen Schrottplatz dort hinaus. Das Durcheinander macht dir Spaß. Und immer höher, schneller, weiter. Du gewinnst und ich bin Zweiter. Der Rest der Welt steht außen vor. Und ist die Welt auch umgeknickt? Wir haben sie doch rundgefickt und immer auf und immer zu.
FM4 Musik Podcast. Zu Gast ist heute Stefan Redelsteiner. Es gibt ein Buch über dich, ein Buch mit über dich, dir.
Ja, das weiß keiner so wirklich.
Es ist eine sehr schöne Form, wie es umgesetzt worden ist. Fast ein bisschen mysterious.
Danke.
Es ist aber geschrieben von Gerhard Stöger, von dem Journalisten und Musikauskenner Gerhard Stöger. Das Buch heißt Der Problembär mit dem Untertitel Die Abenteuer des Musikmanagers Stefan Redelsteiner am Rande von Wien, Wander und Wahnsinn. Es ist erschienen im Falter Verlag. Und in Zusammenarbeit mit der Redelsteiner Diamond Edition. Es ist ein Buch über eine Epoche der österreichischen Sub/Mainstream-Popkultur, könnte man so ein bisschen sagen, und über dich als Charakter und deinen Weg, den du darin durchgemacht hast. Kann man es in etwas so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also ich würde es vereinfacht so sehen, es sind einfach meine Erinnerungen aus den, ja eigentlich sogar vom ganzen Leben, weil der Gerhard wollte unbedingt, dass das bei meiner Geburt mehr oder weniger beginnt. Ich war froh, dass wir das relativ schnell, also der Gerhard mag aus irgendeinem Grund diese Jugendkapiteln. Ich wollte ja eher so wie du, dass es halt wirklich die Pop-Szene, die ich mit begleitet habe, meine Beobachtungen zusammenfasst. Jetzt ist es einfach so, eigentlich sind es jetzt so eine Art, es sind Memoiren geworden. Es sind eigentlich könnte man sagen, es sind meine Memoiren geworden. Wäre irgendwie bitter, wenn ich jetzt noch 50 Jahre leben sollte oder so, weil dann ist es irgendwie ein bisschen zu früh gekommen.
Man kann mehrere Teile schreiben.
Ja,
man kann ja immer sagen, das ist das erste Memoir oder wie du auch in dem Buch, du sprichst ja manchmal von diesen drei Kapiteln.
Ja.
Das könnte auch so ein bisschen das erste, zweite Kapitel abdecken und drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes Kapitel kommt dann noch.
Ja, ich glaube, dass ich in einem der letzten Kapitel sogar schreibe, dass der Rest meines Lebens nicht so interessant wird, dass es kein Buch mehr geben wird. Ich glaube, ich schreibe sogar wirklich direkt, es wird kein zweites Buch geben. Vergesst es.
Als ich losging, war ich 16. Ich habe alles nur gemacht, um mich zu bessern. Und es wurde schlechter und schlechter. Und am Ende lag ich ganz allein am Fenster. Es ist gut, wenn du fragst, wie's mir geht. Und es ist schön, dass es jemand so versteht. Steiler Weg. Als ich 19 war, wurde alles klar. Nur die Verwirrung blieb und die Zweifel, ja. Es ist gut, dass du da warst, um zu sein. Und es ist gut, dass ich nicht ganz allein war. Nicht ganz allein war. Mit 27 lebte ich wie ein Verrückter. Crazy, mein Haar fing Feuer. Und meine Hände waren nicht am Steuer. Und du warst für mich da wie ein Freund. Ganze Zeit hast du von mir geträumt. Von mir geträumt, babe. Kann dir vertrauen, mate. So mit 34 musste ich was beweisen. Nur mir selber. Gott, das war nicht einfach. Und du sagst mich so an und warst gelangweilt und meintest, dein Feier aus der alten Zeit, aus der guten alten Zeit, weit, 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 weit. Und mit 37 steh ich da und weiß nicht, welche neue Einsicht bringt die Midlife-Crisis. Und im Schatten meiner Ängste und dem Spaß, der so rinnt wie in der Sonne schmelzendes Eis, lieg ich wieder mal am Fenster und verweis durch die Memories auf mein Blaue schweigt, das Dumme schreit, das Echte zeigt, wie wahr gemeint, die Wahrheit weint, die Schönheit bleibt in deinem Leid und deinem Blühen aus Wirklichkeit für immer eins, für immer eins, für immer eins. Zwei, drei. Es ist gut, dass dein Dasein mir das zeigt. Und ich danke dir für alles, das du warst. Oh mein, oh mein Gott.
Ihr hört Generation Sound auf Radio FM4. Stefan Redelstein ist zu Gast und wir reden über seine Memoiren. Der Problembär, die Abenteuer des Musikmanagers Stefan Redelsteiner am Rande von Wien, Wander und Wahnsinn, erschienen im Falter Verlag in Kooperation mit der Redelsteiner Dahimen Edition. Dieses Buch ist, sagt man so, Page-Turner auf Englisch. Man geht einfach nur durch. Also es ist entweder wundervoll transkribiert oder, wie du auch sagst, wundervoll von Gerd Stöger dann auch zusammengefasst. Man liest es immer weiter und weiter und weiter und möchte wissen, was als nächstes passiert. Es wird auch sehr gut geteased mit und dann kommt das. Und dann wussten wir noch gar nicht, was dann und da so passiert. Ja. Aber ich finde so, ich habe so einen Satz aufgeschrieben und der ist sowas wie, das liest sich wie Geschichten, die einem jemand erzählt, eigentlich wenn man auf ein Getränk geht.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja, na, es sind wirklich so wie Geschichten, wie wenn man so in der letzten Reihe beim Konzert steht und man ist so, du, ich muss dir was erzählen. Und oft sind diese Geschichten aber sehr vertraulich, aber in diesem Fall sind sie auch hingedruckt.
Ja.
Hast du dir jemals gedacht, weil da geht's ziemlich ins Detail.
Mhm.
Also große Empfehlung für Menschen, die wirklich einen sehr intensiven Blick in das Leben oder das Schaffen von gewissen Bands auch haben wollen, da ist schon ziemlich viel drin. Hast du da jemals darüber nachgedacht, gewisse Sachen zu verheimlichen oder hast du auch viele Sachen verheimlicht?
Ja.
Es liest sich super in dem Ding, weil man hat sehr viele so, ach so ist das damals gewesen, Momente dabei.
Ja, also ich habe tatsächlich sehr viel. Also ich habe kein einziges Geheimnis, wo ich jemandem geschworen habe, das werde ich nie erzählen. Ich habe kein einziges Geheimnis ausgeplaudert. Und tatsächlich war es bei den Gesprächen mit dem Gerhard aber schon sehr oft an dem Punkt, eben weil es so wie ein Psychotherapeut-Patient-Verhältnis fast schon wurde, weil man nach 3 Stunden in so einer Gesprächssession, man vergisst ja alles um sich herum. Und es war mir auch früh besonders wichtig, weil ich gemerkt habe, dass ich da so am besten zum Kern der Dinge komme, dass ich, das hört sich schon wieder so schizophren an, dass ich in meinem Kopf in diese Zeit reise und wie wenn ich das nochmal durchspiele. Also ich habe das wirklich so versucht, vor meinen Augen zu sehen, wie die Dinge passiert sind und kann mich natürlich trotzdem geirrt haben und Dinge falsch mir gemerkt haben. Also das heißt nicht, dass deswegen alles stimmt und so.
Aber weil es werden ja teilweise auch Leute zitiert, also so mit Anführungszeichen.
Genau, und das darf man natürlich so, nicht wortwörtlich. Also ich habe jetzt nicht im Kopf abgespeichert, wie so diese AI-Typen in Dune, die so alles ausrechnen können, die Sand-Guild-Typen und so. Nein, aber ich habe, das muss man natürlich mit einem Pinch of Salt nehmen oder wie das heißt, mit einem Grain of Salt. In dem Buch geht's mehr um ein Feeling. Ich habe versucht, so wie habe ich mich damals gefühlt, wie hat sich das angefühlt Und das ist authentisch, das stimmt 100%. Ob jemand gesagt hat, ich gehe heute einkaufen oder ich werde heute einkaufen gehen in einer Situation, das weiß ich nicht, das sind Details. Mhm. Oder wenn ich sage, dessen die Lieblingsfarbe von so und so war grün und dann ist sie aber rot, okay, tut mir leid, ich habe mich geirrt. Aber so das Ding an sich sind, eigentlich sind es Vibes und Feelings und es ist teilweise, wie du richtig sagst, schon sehr, sehr vertraulich, wie hat die Zeit, die deutsche Zeitung, die Zeit geschrieben. Wer an Gossip interessiert, ist der sehr nahe an der Indiskretion vorbei. das trifft es ganz gut, aber ich glaube, dass ich, also ich habe keine Geheimnisse verraten und der wirklich arge Shit, und das habe ich vorher wollte ich eigentlich vorher sagen, wenn man da stundenlang mit jemandem redet und wirklich so wie in einer Hypnose-Session fast schon in die Zeit zurückreist, man erzählt wirklich viele Dinge, die man nicht erzählen sollte, und das sind dann alles Dinge, die dann natürlich dann raus editiert wurden. Also wo ich dann, wir haben dann einen Rohtext gehabt, der wirklich heftig war. Und wo ich dann zum Gerhard gesagt habe, okay, das muss raus, das muss raus, das dürfen wir nicht sagen, das dürfen wir nicht so sagen und so. Weil mir wichtig war, dass niemand jetzt wirklich total blöd ausschaut in dem Buch. Also am härtesten und am gossiphaftesten war ich eigentlich, finde ich, fast zu mir selber. Also wo ich Sachen, die bei mir scheiße gelaufen sind oder wo ich mich daneben benommen habe, da habe ich irgendwie mehr Zutrauen gehabt, dass ich das sagen kann und so. Aber jetzt, wenn es um andere Personen geht, habe ich es versucht, so unterhaltsam und eben, dass man, wie wenn man dabei wäre, liest, aber ohne, dass die Würde von dem oder der hoffentlich verletzt ist. Ich meine, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass zwei, drei Leute, wenn die das Buch lesen, bei einigen Stellen sagen, oh Gott, wieso hat er das jetzt ausgeplaudert? Und muss er das so sagen? Oder dass auch Leute sagen, das war nicht so, das hat er sich falsch gemerkt und so. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert. Aber wie gesagt, das waren 5, 6 Sessions, wo jede 4, 5 Stunden gedauert hat. Und damit man in diesen Flow reinkommt, muss man einfach mal richtig loslassen und freestylen. Und dann in der Nachbearbeitung, wie gesagt, haben wir eh geschaut, dass es zwar unterhaltsam ist, aber nicht zu viel Preis gibt.
Du bist am Anfang Ihrer Karriere Manager von Wanda gewesen. Es geht da auch sehr viel darum im Buch über dich, der Problembär. Kannst du da so ein bisschen das nachkartografieren, ein bisschen so diese ersten Treffen mit Wanda? Das ist ein sehr schöner neuer Einblick oder eine andere Perspektive, in die man ein bisschen in die Bandgeschichte bekommt und wie sich alles entwickelt hat und was da auch irgendwie von Anfang an anscheinend die Mission der Band gewesen ist. Es hängt alles ein bisschen mit Laura Landegott zusammen, früher von The Eternias und jetzt mittlerweile in Japanik. Mhm. Und sie hat irgendwie Wanda damals irgendwie so ein bisschen zu dir und auch zu Elias Diamond, der mit dir das Label gemacht hat, ein bisschen rübergetragen und so, oder? Was ist da so die Geschichte gewesen?
Ja, übrigens, das ist genau das, was ich eigentlich mit dem Buch, wenn man mich fragen würde, was ich mit dem Buch wollte, ist es genau das, was du gemeint hast, dass man endlich mal so die Geschichten dahinter, die man vielleicht vermutet, vielleicht auch nicht vermutet, aber dass man endlich mal bei diesen österreichischen Acts so den Mythos dahinter ein bisschen verstehen kann. Weil das hat mir immer gefehlt eigentlich. Weil mich haben auch schon ein paar Leute gefragt, ob ich das Buch für mich gemacht habe. Und die klare Antwort ist nein, eigentlich nicht. Ich habe es für die Leute, ich kenne ja die Geschichten schon, mich langweilt das ja eh schon. Aber ich habe das damit die Allgemeinheit, die Fans dieser Bands das mal lesen. Weil das hat mich total gestört, dass bei jeder englischen, amerikanischen Band, von der ich Fan bin, ich kann nachlesen, was George Harrison 1968 am 12. Mai zum Frühstück hatte. Und ich weiß von John Lydon, wann und wieso er sich in Johnny Rotten umbenennen hat lassen von Malcolm McLaren und solche Sachen. Bei all diesen Bands, mit denen ich zu tun hatte, aber auch in weiterer Folge alle größeren Acts der letzten eben 10, 15, 20 Jahre in Österreich, da weiß man eigentlich nichts, außer was im Booklet der CDs steht, weil auch die Bands auch teilweise sehr kryptisch sich in den Interviews geben. Es ist zu den Hintergrundgeschichten sehr wenig bekannt. Das war eigentlich der Auftrag an mich selber in dem Buch, halt auch den Fans dieser Bands eigentlich und auch den Bands selber ein bisschen so einen Mythos zu geben. Mhm. Und Mythos heißt eben auch, ich meine, Mythos würde ich definieren mit das, was niemals war, aber immer ist. Das heißt, es ist kein Sachbuch, wo Fakten aneinandergereiht werden, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, sondern es ist ein Feeling. Ich wollte, dass man endlich mal ein Feeling zu dieser Musik bekommt.
Come see.
Ihr hört Generation Sound auf Radio FM4. Heute ist Stefan Redelstein und zu Gast. Der hat vor kurzem seine Memoiren rausgebracht, in Zusammenarbeit mit und niedergeschrieben von Musikjournalist Gerhard Stöger. Der Problembär, so heißt das Buch. Es geht um Stefan Redelsteiners Abenteuer als Musikmanager und Labelbesitzer, um die Entdeckung von Wander zum Beispiel auch.
Ja, die Laura Landergott, die ich damals kaum kannte, ich war ein Fan von ihr und von ihrer Band, von Die Eternias. Und da erzählt sie mir auf einmal so, ja, ich habe da so einen alten Freund oder Bekannten, den ich seit dem Kindergarten kenne, wo wir irgendwie in Tulln sind wir da aufgewachsen zusammen. Und der hat eine Band, aber niemand will was mit ihnen machen. Und der stellt sich so ein bisschen blöd an mit den Leuten immer. Aber die Musik ist gut und so. Hör mal rein. Und ich habe gedacht, ja, was auch immer und so. Aber ja, aber das Coole von ihr war, sie hat nicht locker gelassen. Sie hat dann dem Elias und mir gemeinsam, weil sie wusste, dass der Elias und ich halt so quasi Partner in Crime damals waren. Wir haben so unsere Labels quasi so ein bisschen so zusammengelegt in der Phase gehabt. Beziehungsweise ich habe Probleme bei Records ihm vermacht quasi. Und das wusste die Laura, weil sie bei Elias' Label CEO Records unter Vertrag stand. Und deswegen hat sie Elias und mich angeschrieben und gesagt, hey Stefan, was ist jetzt mit der Band, von der ich dir erzählt habe? Und ich habe mir so gedacht, kann mich überhaupt nicht erinnern, was du meinst. Aber dann hat sie dem Elias und mir so Demos geschickt oder YouTube-Links. Also es war für alle Menschen auf der ganzen Welt, hätten auf YouTube gehen können und hätten Bologna sich anhören können. Das war da einfach schon oben.
Und wie viele Views hat das damals?
200-300 Views, von denen wahrscheinlich 100 der Marco war, so wie ich ihn kenne. Es war einfach ein Standbild von Wander, aber ein sehr cooles Foto von Wander. Also es war nicht das Musikvideo, was dann ein, zwei Jahre später kam. Es war einfach das Lied und ein Foto von Wander. Und es hatte 200 Views. Und der Elias und ich haben das jeder in seiner Wohnung halt für sich angehört. Und dann haben wir beide einander geschrieben, so, was war das gerade? Das klingt ja zu gut, um wahr zu sein irgendwie. Dann hat sie uns noch zwei, drei andere solche Videos geschickt, die auch alle nur so 50, 100 Views hatten. Das waren dann so Easy Baby, Auseinandergehen ist schwer. Alles die fertigen Tracks eigentlich schon. Noch nicht gemastert, aber im Prinzip fertig. Und das war dann echt so, was ist da jetzt los bitte? Und ich glaube, im Buch steht eh so, dass ich so teilweise gedacht habe, ist das jetzt versteckte Kamera? Werde ich da reingelegt irgendwie so? Dann habe ich einfach ein Treffen, also logisch, also dann habe ich sofort ein Treffen mit der Band versucht auszumachen. Und ich schreibe auch im Buch, wenn nicht ich, das war ja eigentlich so eine reine Sache, wer schreibt zuerst den Satz, hey, ich möchte die Band treffen. Wenn Elias den Satz in den Chat geschrieben hätte, dann wäre er der große Entdecker von Wander und dann all das wäre dann er gewesen. Und er wird jetzt hier stehen und über seine Memoiren reden, die sicher auch sehr interessant sind. Aber ich war halt der gesagt, ja, die Band will ich jetzt treffen. Da habe ich die Band getroffen und es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Und bei dem Treffen haben sie mir dann noch 20, 25 weitere Lieder vorgespielt, eigentlich die ersten beiden Alben.
Aber das ist alles so bizarr.
Ja, es war wirklich sehr
bizarr. Also als ich das gelesen habe in dem Buch, wir müssen das nochmal zusammenfassen, was du da jetzt gerade erzählt hast. Du kommst dann einfach drauf auf diese Band, die eigentlich für alle zugänglich gewesen wäre und die haben da fertige Lieder im Internet stehen und die heißen zum Beispiel Bologna und du gehst dann dorthin in diesen Proberaum und triffst diese Leute und die haben schon quasi Jahre an Material fertig geschrieben und konzeptioniert gehabt und haben ein gesamtes Bandkonzept fertig gehabt. Also so wirklich wie eine Boygroup oder sowas, dass da war alles fix und fertig. Warum hast du da deinen Input dann tatsächlich gebraucht, damit es wirklich durchgestartet ist?
Also ich bin mir nicht sicher, ob es mich überhaupt gebraucht hat. Wie gesagt, die Sachen waren ja schon fertig bis hin zum Konzept. Ich habe ihnen einfach geholfen, würde ich sagen, aber viele haben ihnen geholfen. Es gab einfach ein super Team, das zum Großteil schon vor meiner Zeit fix und fertig war. Es gab den Art, das gibt's ja normal bei Indie-Bands auch gar nicht, es gab den Art Director Florian Sinekovic, es gab den Paul Galister, den für diese Band perfekten Produzenten, der das, was gefehlt hat, das, was Marco nicht selber umsetzen konnte. Wie bei Lennon McCartney, also der eine hat den anderen gebraucht, sonst wäre es nur halb so, oder sonst wäre es nur ein 10% so cool gewesen, wie es durch den anderen dann 100% wurde. Und Marco hat Paul Galister gebraucht, so wie Bilderbuch im richtigen Moment Cebo Adum gebraucht hätten und umgekehrt hätte es nicht funktioniert, bin mir sicher. Ich glaube, wenn Bilderbuch Schickschack mit Paul Galister aufgenommen hätten, würde es nicht so klingen und wäre nicht so erfolgreich geworden. Und wenn Cebo Adum Amore gemacht hätte, würde es auch nicht so klingen und auch nicht so erfolgreich sein.
Es braucht das richtige Team.
Es muss einfach flutschen und es hat zu 90%, bevor ich gekommen bin, schon geflutscht. Ich war wirklich vom Timing her, auch in dem Moment, wo es begonnen hat. So, ich war der Ringo Starr der Story. Man sagt ja oft, Ringo Starr ist der größte Glückspilz des 20. Jahrhunderts, was urunfair Ringo Starr gegenüber ist. Aber er hat ja echt das Glück gehabt, Pete Best wurde rausgeworfen. Er, Ringo Starr, hat die Band gejoint und eine Woche später ist Love Me Do rausgekommen. Also er hat wenig beigetragen am Anfang dazu, aber er war sofort in der Erfolgsstory drinnen. Und so war es ein bisschen bei Wander. Deswegen sehe ich auch mein Buch und die Wanderkapitel nicht so als ein Schaut's her, was ich alles gemacht habe, diese Undankbaren. Ich bin der, der alles gecheckt hat für die Band. Sondern ich sehe es eher so als ein, eben wie ein Fan. Ein Fan, der zum Chronisten wird, der den anderen einen Einblick gibt in den Proberaum und der sagt, hey, schaut's, so war das damals.
Weil du sitzt ja immer hier und warst besoffen wirst, redst immer nur von dir. Auseinandergehen ist schwer, aber jeder, der hier sitzt, weiß das zu sehr. Auseinandergehen tut weh, aber lass den Thomas los, lass den Thomas los, weil er frei steht. Aber jedes Mal haut's ihn wieder zusammen. Und jedes Mal schwörst du deine Seele drauf. Aber dieses Mal, dieses eine Mal, ist was Wahres dran. Auseinandergehen ist schwer. Aber jeder, der hier sitzt, weiß das zu sehr.
Zurückblickst, nachdem das jetzt, wo das Buch fix und fertig ist und draußen ist und du hast es selber gelesen auch schon?
Ja.
Ja.
So egozentrisch bin ich da.
wenn du darauf zurückblickst, hast du dann so liebste Momente, auf die du zurückschaust? Also die du so siehst und du warst so, boah, das war besonders toll. Hast du ein Top 3 Lieblingsmomente, die passiert sind?
Nein, ich bin nicht wie der Typ in dem, wie heißt der Film? High Fidelity oder das Buch. Ich habe jetzt nicht über alles eine Top-5-Liste in meinem Kopf. Nein, aber wie gesagt, das Buch soll ja eben so ein Feeling sein und die Summe, es ist die Summe und nicht die einzelnen Parts. Und alles, was schlecht ist, ist auch irgendwie gut und alles, was, das klingt jetzt so guruhaft, oder? Aber wenn ich das Buch lese, was ich ja eben schon gemacht habe, dann finde ich die schrecklichen Dinge irgendwie beim Lesen genauso. Also beim Lesen versetze ich mich zurück in dieser, wie es damals war, vor meinem inneren Auge. Und ich finde die düsteren Kapitel irgendwie auch aufregend und positiv, mich stimulierend irgendwie. Es kann sein, dass es dem Leser ganz anders dann geht. Und manche waren richtig berührt und haben gedacht, oh, bei der Stelle musste ich weinen, weil es so berührend war. Ich muss das nicht, weil ich irgendwie alles, ich finde irgendwie alles positiv, was in dem Buch steht. Auch Dinge, die in dem Moment selber extrem wehgetan haben. Vielleicht bin ich einfach sehr leicht zufriedenzustellen. Oder vielleicht bin ich ein optimistischer Mensch.
Na, wir sind ja einfach alles das, was passiert ist.
Genau.
Das ist ja auch wieder so ein schönes Privileg, wenn man die Chance hat dazu, das zu nehmen, was man erlebt hat. Und dann packt man es in Seiten hinein, dann packt man es in ein Buch hinein, dann hat man dieses Ding da und dann ist man so, das bin ich. Das ist das, was passiert ist und da ist es jetzt. Und das bleibt dann ja auch.
Ja.
Und Menschen können das lesen und Dinge daraus mitnehmen, vielleicht irgendwas lernen, vielleicht irgendeine neue Perspektive sehen und so. Ich meine, hast du eine Art von Zielgruppe in deinem Kopf? Hast du ein gewisses Ding? Müssen die Leute einen gewissen Musikgeschmack haben, um dieses Buch zu lesen? Ein kleines bisschen Grundwissen ist vorausgesetzt. So, dass man, ein bisschen muss man sich schon auskennen, wer ein bisschen ist. Also man muss gewisse Musik vielleicht schon mal gehört haben. Oder glaubst du, das geht wirklich, da kann wirklich jeder?
Ich glaube, am Ende die das Buch kaufen und lesen werden, wenn es überhaupt Leute gibt, die das kaufen und lesen wollen, dann sind das natürlich schon Leute, die diese Künstler wahrscheinlich kennen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Nino-Fans oder Wanda-Fans, die eben für die diese Künstler nach all den Jahren immer noch ein Mysterium sind, weil diese Künstler so wenig von sich in Wahrheit preisgeben in Gesprächen und so. Ich glaube, dass das die unter Anführungszeichen Zielgruppe ist, weil da muss ja, also wenn ich Fan von Nino aus Wien wäre und ich wüsste überhaupt nichts außer den Songs, dann würde mich das voll interessieren. Also spekuliere ich kapitalistisch gesehen auf diese Leute, aber so rein vom Vergnügen her könnte ich mir vorstellen, also wenn jetzt gerade eine FM4-Hörerin zuhört, die sich für Trap interessiert und überhaupt nichts mit Faden-Singer-Songwritern anfangen kann. Ich glaube, dass sogar dir das Buch gefallen könnte, weil es geht letztlich um menschliche Geschichten und wir sind uns alle ähnlicher in vielen Aspekten, als wir glauben. Und das versucht auch das Buch, also selbst wenn das Buch ins Gericht geht, manchmal mit mir, manchmal mit anderen, manchmal mit der Gesellschaft, am Ende ist es ja immer auch, es geht am Ende immer um einen selber. Also wenn ich über irgendwen anderen schreibe, geht es trotzdem um mich. Und wenn jemand das Buch liest und es geht um den ganz anderen, geht es ja trotzdem auch um die Person, die es liest. Am Ende geht es nur darum, ist es ein gutes oder ein schlechtes Buch? Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn jemand dem Buch eine Chance gibt und sagt, das Buch ist eigentlich gar nicht so schlecht, dann, wie gesagt, dann freut mich das schon sehr. Aber gleichzeitig mache ich mir keine Illusion. Also ich glaube nicht, dass das die Zielgruppe ist. Ich glaube nicht, dass der Trap-Hörer, der 14-Jährige oder was auch immer die Kids heute hören, ich glaube nicht, dass die massenhaft in den Talier strömen werden und das Buch kaufen. Aber wenn du mich fragst, ob es denen theoretisch gefallen könnte, würde ich sagen, ja.
Wie spät ist es denn bei dir? möchte mit dir eine Band gründen. Komm, wir gründen eine Trap-Band, Baby.
Listen up.
Möchtest du noch irgendeinen Satz zu Oasis sagen, den du noch nie gesagt hast? Oder den du gerne mal mitteilen wollen würdest? Oasis spielt schon eine sehr große, im Hintergrund spielt Oasis, ist Oasis fast ein bisschen der rote Faden des Buchs.
Ja, aber lustigerweise höre ich Oasis gar nicht mehr seit 20 Jahren. Also ich glaube, ich habe in den letzten 20 Jahren 2-3 Mal ein Album von ihnen aufgelegt.
Aber sie kommen doch so oft vor, sie werden so oft von ihr erwähnt.
Weil ich, wie ich gemeint habe, das Buch, ich reise immer, wenn ich von etwas erzähle, in diese Zeit zurück. Also wenn ich von meiner Begeisterung von Oasis erzähle, dann begebe ich mich, das klingt zu esoterisch, dann begebe ich mich in das Gehirn des Menschen von damals, des 14-Jährigen, der tatsächlich Oasis für die beste Sache aller Zeiten gehalten hat. Und sie waren sehr wichtig und waren auch ein bisschen wichtig so von meiner Attitude, wie ich mich geben wollte und so. Aber das ist immer weniger geworden. Es ist und ich war vor 2 Wochen war ich das erste Mal in meinem Leben in Manchester.
Mhm.
Und es ist die schrecklichste Stadt, in der
ich
je war.
Ist nicht so fun, gell?
Es ist die schrecklichste. Also es ist so, man will sofort weg. Es ist wie die Zombie-Apokalypse. Es ist so, es ist wie dieser Film 28 Days Later. So, genau so ist es eigentlich.
Würdest du den Leuten einen kleinen Dämpfer damit geben, die sich Tickets für Oasis gecheckt haben und die jetzt in Manchester anschauen und sich unglaublich darüber freuen, dass sie Oasis zu Hause bei Oasis sehen können?
Also wir sind alle freie Menschen und jeder kann machen, was er will, aber ehrlich gesagt, glaube ich, egal, wo sich Leute Oasis für 800 Euro pro Ticket aus 2 Kilometer Entfernung anschauen wollen, eine Band, wo der Sänger seit 20 Jahren nicht mehr singen kann, dem Gitarristen es so scheißegal ist und der es nur fürs Geld macht und nicht einmal 10 Minuten im Proberaum mit seinem Bruder aushält, also die wahrscheinlich so per Skype proben, 100 Kilometer entfernt voneinander. Ich würde diesen Leuten sagen, haltet eure Erwartungen sehr niedrig.
Welche Bands sollen sich Leute anhören?
Mita Mataro.
Hey!
Ist zwar keine Band, ist ein Solokünstler, aber er stellt jetzt gerade eine Band zusammen. Also er bastelt gerade eine Band, der Xavier von Paul's Jets ist schon dabei. Wir stellen jetzt gerade sozusagen eine Band langsam zusammen, dass er dieses Soloprojekt, das vor einem halben, dreiviertel Jahr gestartet hat, mal auf die Bühne bringen kann. Es war ja bis jetzt nur so, wir haben so 2, 3 Singles rausgebracht. Und jetzt wird's langsam ernst und dann wollen wir ein Album aufnehmen. Vielleicht kriegen wir ja bei der 100. Einreichung die Musik vor Förderung. Also eine andere Geschichte.
Es gibt immer eine andere Geschichte und deswegen wird es auch sicher noch ein weiteres Buch geben. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Stefan Riedelsteiner.
Danke, danke. Generation. Sound.
Seit Tagen schlaflos. Ich danke dir, dass ich mich zu meinem Thema mache. Ich danke dir. Einen Rückruf.
Jetzt wäre ein Drum für nice.
Ich danke dir.
Die Prüfungszeit kommt. Deadlines und Abgaben stehen an.
Okay.
Das heißt für viele Studierende auch KI-Zeit. KI und Chatbots haben die Unis erobert.
Ich bin schon manchmal überrascht, wie schnell Leute mittlerweile zur AI greifen, sag ich mal, anstatt einfach eine normale Google-Suchanfrage zu machen oder so.
Die Unis suchen noch immer nach dem richtigen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Es gibt Leitfäden und Transparenzregeln, aber trotzdem bleibt die Nutzung umstritten.
Aber es wird im gleichen Maßen unterstützt, wie eben auch gesagt wird, dass man es auf keinen Fall tun sollte. Da fühlt man sich dann auch so ein bisschen unschlüssig, was von beidem jetzt das Richtige ist.
Wie präsent ist die KI im Hörsaal und was kann sie besser als die Studierenden? Und wozu braucht man eigentlich noch ein Studium, wenn die KI fast alles schreiben und beantworten kann? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen und mit euch. In FM4 auf laut. Morgen ab 19 Uhr.
I'm feeling high. FM4 Sleepless.
Yeah, feeling high on life here on FM4 Sleepless. I'm Robin Lee and this is Glass Animals bringing us life itself. Glad you're here.
Daddy was dumb, said that I'd be something special, brought me up tough, but I was a gentle human, said that he loved each of my 2 million freckles. When I grew up, was gonna be a superstar. I can't get a job, so I live with my mom. I take her money, but not quite enough. I sit in the car and I listen to Stan.
wasted.
You're not alone, baby. FM Fear.
You're too content alone for
support you.